der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz, wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Bei uns hört ihr interessante Gäste zu spannenden und aktuellen Themen der Automation.
Herzlich willkommen, Hans Grattenmacher, Geschäftsführer Innovation Mechatronik bei SEW Eurodrive. Hans, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, auch schönen guten Tag an alle. Schönen guten Tag, Kurt und Thomas. Ja, Hans Grattenmacher mein Name. Bin seit vergangenem September 25 Jahre bei der SEW Eurodrive GmbH Co. KG in Bruchsal. Bin damals direkt nach meiner Promotion an der Universität Karlsruhe, heute KIT im Fachgebiet der Elektrotechnik, das ich dort auch im Diplomstudiengang studiert habe, zur SEW gekommen. Ich hatte ursprünglich eigentlich elektrische Anlagentechnik und Hochspannungstechnik studiert, bin dann aber während der Promotion zur elektromagnetischen Verträglichkeit drüber und hatte eigentlich Hochspannungstechnik gemacht, weil ich die Elektronik so kleinteilig fand. Demzufolge wurde ich dann logischerweise Leiter der Elektronikentwicklung bei der SEW Eurodrive. Stieg von Anbeginn dort also ein in der Elektronikentwicklung, zunächst als Produktbetreuer. Wir hatten dann damals 2001 etwa eine große Umstrukturierung. Das war das erste große Wachstum im Bereich der Elektronik. Durfte dann da die Abteilungsleitung übernommen. Habe dann ab 2006 vor 18 Jahren die Gesamtverantwortung der Elektronikentwicklung inne gehabt. Und seit 2018 bin ich in der Geschäftsführer Innovation Mechatronik. Bin damit verantwortlich für das Produktmanagement, für die Entwicklung der Elektronik und Mechatronik und für den Second-Level-Support, all unsere Produkte drumherum. Dazu gehören auch die Softwareprodukte, die direkt zum Kunden gehen. Ja, ist ein Team von circa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und damit versuchen wir die Geschicke der SEW in Richtung Mechatronik und Automatisierungstechnik zu gestalten.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir diesmal eine Runde mit drei promovierten Elektroingenieuren. Das kann jetzt was werden, ja. Hans, ich habe dich kennengelernt bei der dritten Digitalkonferenz des ZVI, des Verbands der Elektrodigitalindustrie. Und da sprachst du über die Digitalisierung. Digitalisierung klingt ja erstmal anders als ein Geschäftsführer Innovation Mechatronik so klassischerweise sich sehen würde. Wie passt das für dich zusammen?
Das passt für mich ganz hervorragend zusammen, denn die Digitalisierung ist ja zunächst mal jetzt auch relativ dicht an der Elektrotechnik und der Mechatronik dran. Das sind ja nicht zwei Dinge, die nicht zueinander gehören. Und das Zweite ist natürlich am Ende, wenn man für die Produktentwicklung verantwortlich ist, muss man sich ja immer die Frage stellen, was stellt denn eigentlich der Mehrwert für den Kunden dar? Was ist denn der Mehrwert, wenn ich ein Produkt entwickle? Ich habe meine Teams, als wir 2011 quasi auf der grünen Wiese die Elektronikprodukte der SEW neu entwickeln durften, mal die Frage gestellt, warum soll denn eigentlich ein Kunde unsere Produkte kaufen und nicht die des Wettbewerbers? Was sind denn da die Gründe? Und wenn man sich die Frage dann mal stellt und beantwortet, dann stellt man eben auch ganz schnell fest, dass das Produkt als solches halt nur der eine Teil ist. Und der andere Teil ist, wie sich ein Produkt dann beim Kunden auch einbettet. Und zwar ganz vorne beginnend von der Auslegung, banal über den Bestellprozess und später dann natürlich auch bei der Inbetriebnahme. Und dann merkt man, dass eben ein Produkt nur der eine Teil ist. Das andere ist aber dann eigentlich auch die Prozesskette, die das Produkt mit ausmacht. Und da lag natürlich sehr nahe, dass die Prozesskette in Zukunft eben sehr digital sein wird. Wir haben ja unser Inhaber und Gründer der Firma, beziehungsweise der Schwiegersohn des Gründers, der aber die Firma, ja, ich denke, zu dem machte, was er heute ist, der Ernst Blickle, der hat ja mal den Spruch geprägt, Kunden brauchen Lösungen und keine Produkte. Man kann sich überlegen, naja, wir können ja nicht mehr fragen, was er damit meinte, aber man kann sich mal versuchen, da zurück zu versetzen in die Zeit, als er das sagte, so Mitte der 60er Jahre. Da war sicherlich nach dem Krieg so die erste Wiederaufbauwelle vorbei und man musste sich neue Absatzmärkte suchen. unsere Kunden wurden international und damit auch wir. Und was haben wir gemacht? Wir haben im Prinzip, wir sind dahin gegangen, wo unsere Kunden auch hingegangen sind. Und wir haben ihnen dann, wie ich immer so schön sage, Drehzahl, Drehmoment in jeder Variation, die der Kunde braucht, geboten, aber eben auch das Engineering und den Service. Und sehr nah eben dort zu sein, wo sie auch sind. Und ich glaube, das war vielleicht damals tatsächlich das, was er meinte. Die Lösung war, dass wir eben nicht nur den Getriebemotor den Kunden in jeder Variation zur Verfügung stellten, in kurzer Zeit, sondern eben auch das Engineering und den Service. Und das alles in sehr kurzer Zeit. Und das zusammen hat die Lösung gegeben. Und wenn man sich das mal weiter durchdenkt, dann sagt, naja, das ist eigentlich ein Teil der Prozesskette unserer Kunden, die wir damit bedienen. Und damit ist es halt nicht nur das Produkt, sondern der Wert besteht aus der Bedienung der Prozesskette plus dem Produkt. Und ausgehend von dem habe ich gesagt, naja, wenn das unsere Wertigkeit ist weltweit und das ist ganz zweifelsfrei, dann müssen wir im nächsten Schritt, in der nächsten Generation ja darauf antworten. Dann liegt der Wert ja in der digitalen Bedienung dieser Prozesskette. Ich habe damals mal das Bild des DriveTune Store da geprägt. Das war als Apple eben mit dem iTunes Store und vor allem mit den Smartphones dann eben ja wirklich Game Changer in die Welt setzte. Und dann dachte ich, naja gut, vielleicht versteht mich jemand, wenn ich es mal einfach ganz frech sage, wir brauchen sowas wie den DriveTune Store. Also etwas, an dem sich Geräte anmelden können, etwas, wo die Verbindung datentechnisch hergestellt wird, aber auch zum gesamten Geschäftsprozess hergestellt wird. Das muss dann irgendwann mal irgendwie über einen Server laufen, über einen Cloud-Dienst laufen, wo natürlich zwischendrin eine Firewall, damals war es eben eine Firewall, heute wird man Cyber Security sagen, sodass eine Vision da ist. Jedes Produkt von uns hat eine eigene Kennung, eine eigene ID, über die es sich dann Daten runterladen kann aus der Cloud, um so das Gerät eindeutig zu identifizieren, um Datendienste wirksam werden zu lassen, etc. pp. Also alles das, was wir eigentlich aus dem Consumer-Bereich kennen. Und demzufolge war es klar, dass wir uns genauso aufstellen werden. Und deswegen war für mich die Digitalisierung extrem nah am Produkt. Wenn wir es jetzt etwas nach vorne richtet, glaube ich, ist die Bedienung der horizontalen Prozesskette sogar das Entscheidende. Denn die Produkte, die die Automatisierungstechnik hervorgebracht hat, die wir hervorgebracht haben, die sind alle eigentlich ausentwickelt. Da noch etwas hinzuzuaddieren, es noch präziser, noch schneller zu machen, ist eigentlich nicht mehr der Mehrwert für den Kunden. Das ist alles schnell genug, präzise genug. Der Mehrwert liegt viel mehr in der Prozesskette, dass er die optimal bedient. Deswegen, wie gesagt, ist für mich Digitalisierung extrem nah an der Mechatronik. Und wenn ich vielleicht noch zudrehen darf, mein Bereich heißt zwar Mechatronik, aber wir haben uns, als wir den vor 2 Jahren so benannt haben, überlegt, naja, eigentlich müsste er heißen Mechatronik, Digitalisierung und Automatisierung. Der ist aber dann ziemlich lang und ziemlich holprig, deswegen haben wir es ganz banal bei Mechatronik belassen.
Hans, vielen Dank dafür. Wenn wir jetzt mal auf die Digitalisierung schauen, dann gibt es, um ein bisschen positive Stimmung zu verbreiten, gute und sehr gute Automatisierung. Wann ist Digitalisierung denn für dich sehr gut und wann ist sie erfolgreich?
Sie ist für mich sehr gut und sehr erfolgreich, wenn sie konkret einen Nutzen bringt, wenn sie also eine Produktivitätssteigerung bringt. Ich leite ja in meinen Vorträgen gern so ein bisschen aus dem Consumer-Bereich her, wo ich sage, naja, warum ist denn eigentlich die Digitalisierung im Consumer-Bereich so erfolgreich? Warum sind wir denn alle so unfassbar auf Digitalisierung fokussiert? Und naja, ich sage da immer ganz gern, die Digitalisierung richtet sich natürlich irgendwo an, ich habe es mal Laziness of People genannt, ist natürlich etwas provokativ, aber ich glaube, es stimmt schon ganz gut. Immer dann, wenn die Digitalisierung uns einen Nutzen bringt und sich an unsere Faulheit adressiert, dann nutzen wir sie ja sofort und gerne. Wenn es für uns einfacher, schneller geht, dann machen wir das sofort. Ohne die Terms and Conditions weiter als bis zum nächsten Halbsatz zu lesen und dann gleich den Haken zu setzen. Da kann sich jeder selbst beobachten und analysieren. Und wenn wir mal ehrlich sind und mal auf unsere Smartphones schauen, dann sind die Apps, die uns schnell machen, die irgendwas für uns verbessern, die sind alle vorn. Und die, die weiter hinten sind, das waren die, die dann irgendwie mal unseren Spieltrieb da belegten. Und ich glaube, das ist deswegen für mich eigentlich der entscheidende Faktor, denn Man kann es natürlich jetzt Laziness of People auch anders übersetzen. Am Ende adressiert sich das auch an die Selbstoptimierung der Menschen. Ich will halt meine Zeit so einsetzen und verbringen, wie ich es will und nicht, wie es mir irgendein Tool vorgibt. Und wenn es schnell geht, dann habe ich mich damit optimiert. Das ist die andere Übersetzung aus Adressierung an Faulheit. Und wenn ich das jetzt übersetze in die Industrie, dann ist es ja nichts anderes als Produktivitätssteigerung. Ich will meine Produktivität steigern und deswegen alles, was ich eben in Digitalisierung mache, muss ich ganz klar mit einem Nutzen im Sinne von Produktivitätssteigerung verbinden und dann ist sie gut oder sehr gut. Und wenn ich Digitalisierung nur betreibe, dass sie irgendwas schöner oder schnörkeliger macht oder irgendeinen Hash-Effekt hat, dann ist sie halt früher oder später zum Scheitern verurteilt oder wird nicht mehr benutzt. Das ist ganz ähnlich wie im Consumer-Bereich. Die Analogie, die Dinge, die dann irgendwie mal ein tolles Spiel, tolle Ablenkung waren, die sind eine gewisse Zeit toll und dann verschwinden sie nach hinten auf dem Smartphone und zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn man alles aufräumt, dann lösche ich sie auch wieder. Und ich glaube, ähnliches haben wir halt auch in der Industrie. Wenn ich irgendwo eine Effekthascherei betreibe mit Digitalisierung, dann ist der Nutzen, und der Nutzen nicht da ist, dann verschwindet es auch wieder. Wenn ich aber etwas einführe, das einen realen Nutzen hat, dann ist es auch sofort erfolgreich, weil es die Produktivität steigert. Darauf müssen wir einfach achten. Und wenn wir das machen, dann ist Digitalisierung im Umfeld der Industrie erfolgreich. Und da müssen wir auch dringend hin. Denn das sind die Potenziale, die wir noch heben können in der Produktivitätssteigerung, denn andere Dinge haben wir ja schon ganz schön ausgenutzt und um nicht zu sagen ausgelutscht. Da wird nicht mehr viel zu holen sein. Aber in dem Umfeld halt schon noch. Und das unterscheidet für mich die Digitalisierung von sehr guter Digitalisierung.
Hans, das leuchtet sehr ein. Ich würde da gerne mal so konkret nachfragen, wenn wir über den elektrischen Antriebsstrang reden. Da geht es ja jetzt nicht um digitale Prozesskette oder auch, aber was hat der Antriebsstrang von der Digitalisierung?
Also der hat meines Erachtens sehr wohl auch viel mit der horizontalen Prozesskette zu tun. Aber fangen wir mal tatsächlich erst beim Produkt an. Die Frage haben wir uns ja damals, als wir die neue die Elektronikproduktreihe aufsetzen durften, auch gefragt. Wenn wir schauen, naja, wie setzen sich gesamthaft Digitalisierung zusammen, dann braucht man natürlich erstmal eine vertikale Anbindung, eine horizontale Anbindung. Und die vertikale Anbindung ist jetzt ganz klassisch unten, wenn man beim Sensor oder bei uns, wie bei uns eben beim Aktor anfängt, wir brauchen erstmal Datenkanäle. Wir brauchen Datenkanäle, die vom Antrieb bis dann eben auch hoch. Früher klassisch die Steuerung, jetzt in Zukunft eben sind es entweder Edge-Devices oder es geht direkt auf Server. Also man braucht eine datentechnische Anbindung. Die datentechnische Anbindung, die hatten wir in der Vergangenheit nicht. Die war ja irgendwo, endet sie an einem Frequenzumrichter, wenn ich mal bei unserem Produktportfolio brauche, über eine klassische Profinet Ethernet-IP-Anbindung. Das sind ja aber keine richtigen Datenanbindungen. Also was haben wir gemacht? Wir haben in unsere Produkte digitale Datenkanäle eingeführt, die von dem Umrichter bis runter in den Motor gehen und haben dort dann digitale Typenschilder integriert, sodass wir heute eben in der Lage sind, automatisiert den kompletten Antriebsstrang, ohne dass irgendetwas von Hand eintippen muss, auslesen zu können und sich an einem Netzwerk anmelden zu lassen. Also so, wie man es aus dem Consumer-Bereich auch kennt. Das heißt, die erste Grundvoraussetzung, die man für Produkte braucht, muss erstmal die digitale Fähigkeit herstellen. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren mit dem CTO von damaligen CTO von Microsoft, der war mal bei uns auf der Hannover-Messe am Messestand und er provozierte mich ein wenig, indem er sagte, eure Industrie ist ja überhaupt gar nicht digital. Ich sagte, ja, Moment mal, stimmt ja gar nicht. Wir verkaufen 2/3 hier mit Ethernet IP oder Profinet-Anbindung. Das sagte er, ich sag doch, ihr seid nicht digital. Was war der Hintergrund? Er sagt, naja, das Erste, um Produkt digital zu machen, ist erstmal Connector unconnected. Also ich muss es erstmal konnektieren. Da gibt es ein schönes Beispiel aus der Vergangenheit mit Drucker. Überlegen wir uns mal, wie wir damals, als wir drei noch jung und hübsch waren, einen Drucker anbinden mussten. Wir haben den gekauft in irgendeinem Laden, im Glauben, das sei der beste und neueste Drucker. waren dann, wenn man zu Hause war, ernüchtert, dass es nur der beste und neueste Drucker in dem Laden war, aber nicht auf dem Markt. Dann haben wir aufgemacht und dann gab es dann Druckertreiber. Die heutige Jugend weiß schon gar nicht mehr, was ein Druckertreiber ist. Der war dann entweder auf CD oder Disklaufwerk oder DVD. Im Zweifelsfalle in den Übergängen hatte man schon gar nicht mehr so ein Laufwerk. Dann ging man ins Internet mit unserem, was hat man damals, 57,6K Modem. Hört sich auch sehr verwunderlich an für die Jugend. Und dann haben wir zwei Stunden gesucht, um überhaupt mal einen File zu finden, das ein Druckertreiber war, haben den 2 Stunden runtergeladen, obwohl es nur 1 Megabyte war. Und ich sage es mal, nach 2 Tagen konnte man auch schon die erste Seite ausdrucken. Und dann nur der Drucker, auf dem der Treiber installiert war. Und nur die ganz Findigen, die haben es dann irgendwie geschafft, ein Netzwerk bei sich zu Hause aufzubauen. Da musste man auch schon findig sein und die konnten dann noch andere Geräte drucken lassen. Und was machen sie heute? Oder was machen wir heute? Heute gehen wir in den Laden oder online gucken, was ist der beste Drucker am Markt, bestellen den, der ist 24 Stunden später da. Wir drücken den WPS-Taste, binden den in unser Netzwerk ein, der meldet sich an, sagt, was er ist, was er kann und jeder Netzwerkteilnehmer kann sofort drucken. Das ist Digitalisierung im Produkt und jetzt überlegen wir uns, wie wir es in der Automatisierungstechnik bis heute machen, so wie wir einen Drucker vor 20 Jahren eingebunden haben. Und deswegen war der erste Schritt Digitalisierung in der Elektronik, die gesamte Produkte zu befähigen, dass sie wie ein Drucker heute im Netzwerk eben in den Industrienetzwerk eingebunden werden können. Und das haben wir gemacht. Deswegen, wie gesagt, haben wir die ganzen digitalen Kanäle eingebaut. Das war Connect Unconnected. Der nächste Schritt war dann Make it Smart. Also sprich, erzählt dem Gerät, was es kann, dass es dem Netzwerk mitteilen kann, was es kann. Und der dritte Schritt ist dann, lass es autonom arbeiten, also sprich, mach den nächsten Schritt, nutze die Daten und die Fähigkeiten, dass ich so ein Gerät dann autonom adaptieren kann an die Applikation. Und das sind eigentlich die 3 Schritte, die man braucht, um ein Produkt digital zu machen und in einer digitalen Umgebung tatsächlich zu befähigen, die Dienste zu leisten oder die Produktivitätssteigerung herbeizuführen, die man braucht. Das war der Part der vertikalen Digitalisierung. Jetzt ist aber der zweite. Das Ganze wird natürlich nur wirksam, wenn ich diese Fähigkeiten vom Produkt dann in der horizontalen Prozesskette auch ausnutze. Und da geht es eben von los, dass ich die Daten schon ausnutzen kann, dass ich sie auch in Form vom digitalen Zwilling bereitstellen kann, um das Gerät zu auszulegen, davor schon zu simulieren, dann auszulegen, zu konfigurieren, später dann zu bestellen, die Daten, Parameter automatisch zur Verfügung stelle, die runtergeladen werden können für die Applikation, dann das Gerät applizieren und später die Daten für Dinge wie Predictive Maintenance etc. pp. Auszunutzen. Wenn man das beides erreicht hat, die vertikale und die horizontale Digitalisierung, dann hat man ein digital wertvolles Produkt. Und das haben wir gemacht. Und deswegen auch da hängt ein mechatronisches, elektronisches Produkt, egal ob Aktorik oder Sensorik, für mich automatisch in der digitalen Welt. Ich glaube, die Kernbotschaft am Ende ist halt, in Zukunft entscheidet mehr denn je, vielleicht sogar ganz entscheidend, wie ich ein Produkt in ein digitales Ökosystem einbinden kann, weil da liegen die Schwachpunkte oder wie man so schön neudeutsch sagt, die Painpoints der Kunden, da verlieren sie Zeit, da geht Geld verloren. Und nicht mehr so sehr, nochmal das Produkt 5% besser zu machen, weil die sind schon alle so gut, dass sie nahezu alle Applikationen bedienen können. Folgedessen liegt der Schwerpunkt auf die digitale Integrationsfähigkeit und weniger nochmal einen Pfund draufzulegen, um das Produkt etwas schneller oder präziser zu machen.
Hans, vielen Dank für die absolut runde Erklärung zum Thema. Das wird dem einen oder anderen sicherlich auch weiterhelfen von unseren Hörerinnen und Hörern. Wenn wir heute über Digitalisierung reden, dann müssen wir zwangsläufig auch über KI reden. Im öffentlichen Bereich darf das ja mittlerweile jeder, der es unfallfrei buchstabieren darf und kann. Das ist ja jetzt nicht ganz so schwierig. Ganz konkret in dem Kontext, den du uns gerade erläutert hast, wie kann KI relevant für SEW sein?
Also lass mich mal so ausholen. KI ist generell relevant. Ich durfte vergangenen Herbst bei uns auf der Betriebsversammlung, haben mir meine Kollegen satte 7 Minuten zugestanden, um 3000 Leuten zu erklären, was ist eigentlich KI. Ich sage, naja, wie kann man das erklären? Am Ende, um es ganz stark vereinfachend darzustellen, habe ich das Beispiel gemacht, KI ist eigentlich sowas wie ein Akkuschrauber, der Akkuschrauber der Datentechnik. Denn es ist jetzt sehr unwissenschaftlich, aber die Erklärung, habe ich bemerkt, hat bei unseren Leuten ganz gut Anklang gefunden. Was ist denn die menschliche Intelligenz, also jetzt ohne wissenschaftlichen Anspruch, wenn wir geboren werden, dann nehmen wir viele, viele Eindrücke auf, erst visuell und tonal. Wir saugen damit Wissen auf, Erfahrungen. Wir lernen irgendwie, dass eine Herdplatte heiß sein kann, ist nicht gut hinzufassen. Wir lernen irgendwie, dass sowas mit vier Rädern an jeder Ecke ein Auto sein muss. Wenn es größer ist und viele Menschen drin sitzen, ist ein Bus. Und wenn es doch größer ist, dann ist ein LKW. Dann gehen wir zur Schule, da wird es gezielt ausgebildet in Sprache, Mathematik und so weiter und so fort. Das geht weiter, Berufsausbildung, Studium etc. pp. Wird immer mehr Wissen aufgebaut. Das heißt, wir trainieren unsere eigene KI, unseren eigenen Algorithmus und wir wissen, wie wir die Daten korrelieren und verknüpfen müssen. Und wenn mich dann irgendjemand mal zu irgendeinem Thema eine Frage stellt, dann kommt es darauf an, ob ich da viel Wissen und Daten aufgesaugt habe, ob mein persönliches Modell, mein Gehirn darauf trainiert wurde. Bei mir ist einfach, KI steht für Gradmaßintelligenz, also ich habe es schon seit 57 Jahren. Dann kann ich halt eine Antwort geben, die, wenn ich gute Daten hatte und gut trainiert bin, die Wahrscheinlichkeit, eine richtige Antwort zu geben, sehr hoch ist, 90%, vielleicht sogar 100%. Und wenn es halt sattes Halbwissen ist, dann sind es halt nur noch 50%. Und wenn ich gar kein Wissen habe, dann ist es irgendwann 0%. Dann sagt man, ich habe mich geirrt. KI macht ja jetzt im übertragenen Sinne eigentlich nichts anderes. Es sammelt Daten, wenn die Daten gut sind, wenn sie sehr bekannt sind und der Algorithmus drauf trainiert ist, dann liefert es halt einfach eine Antwort, die mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig ist. Wenn die Daten schlecht sind oder der Algorithmus schlecht trainiert ist, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Antwort. Da muss ich vielleicht auch mal anders nachfragen. Also insofern ist es ja eigentlich ein Abbild, wie wir ja selber auch unser Wissen generieren und verbreiten. Und ich glaube, wenn man dieses stark vereinfachte Bild, ohne jetzt Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit zu haben, aber ich glaube, wenn man das stark vereinfachte Bild nimmt, dann fällt es vielleicht dem einen oder anderen leichter, das etwas zu entmystifizieren, das Thema KI. Es ist damit einfach ein unfassbar mächtiges Tool, deswegen, ich habe es Akkuschrauber oder Datentechnik genannt, dessen Hilfe ich plötzlich Dinge viel, viel schneller machen kann, zu dem ich zuvor überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre. Oder zumindest in unfassbar langer Zeit. Und das ist eigentlich, muss ich drauf schauen, dass das einfach für mich dann ein Hilfsmittel ist, ein Tool, das ich einsetzen muss, um schneller zu werden, deutlich schneller zu werden. So, wo setze ich das jetzt ein? Damit ist schon mal klar, dass ich natürlich den Akkuschrauber überall einsetzen kann, wo er mich beschleunigt. Da gibt's für mich auch keine Eingrenzung. In der Entwicklung geht's los, dass ich schon beim Marktanforderung, zum Beispiel für Software über KI-Modelle, natürlich abfragen kann, weil das Wissen ist auch irgendwo im Internet verfügbar. Daraus kann ich Requirements ableiten, geht dann über, dass ich automatisiert KI-basiert Requirements für die Softwareentwicklung ableiten kann. Und da erproben wir gerade automatisiert auch Softwarecode-Erstellung. Das kann man jetzt immer weiterziehen. Also wenn ich den Softwarecode ja mit KI generiert habe, müsste ich ja auch die Testcases daraus ableiten können. Automatisiert die Dokumentation dafür. Und ich behaupte sogar in Zukunft sogar KI-basiert das HMI, also Human Machine Interface, daraus ableiten. Und somit kann man schon mal selbst als Firma diesen Akkuschrauber, wie ich ihn nenne, für alle Zwecke einsetzen, wo er mir Produktivität liefert. Wenn ich merke, er liefert mir an bestimmten Stellen keine Produktivität, dann lasse ich es auch besser wieder bleiben. Dann brauche ich nicht Hype hinterher rennen, sondern ich setze ihn da ein, wo er mir einfach was bringt. Und das kann man ja ganz jetzt weiter fortführen. Das, was ich jetzt für die Arbeit in meinen Bereichen skizziert habe, gilt ja dann für andere Bereiche auch. Und wenn man jetzt dann mal in die Fabriken geht, dann kommt man eben natürlich ganz schnell auf das Thema Einsatz von KI in Fabriken. Da ist erstmal vorgelagert, dass es ja schon seit vielen, vielen Jahren diesen Ansatz der agentenbasierten Fabrik ist, dass ich also meine Prozesse so aufbaue mit sogenannten Agenten, die immer Teilaufgaben übernehmen können, orchestrieren können, auch optimieren können. Und es liegt natürlich auf der Hand, dass wenn ich KI einsetze, und das ist das Thema AI Agentic, dass die natürlich das ganze Potenzial eines solchen Akkuschraubers nutzen können und Prozesse in der Fabrik unheimlich beschleunigen können. Und das wird natürlich zu einer Produktivitätssteigerung, wo ich glaube, wir noch gar keine richtige Vorstellung haben, wie groß die sein kann. Ich persönlich glaube, dass sie unfassbar groß sein kann, weil wir plötzlich eine große Transparenz bekommen über Daten und Prozesse sich selbstständig optimieren können, die wir von Hand heute einfach in der Form nicht optimieren könnten, weil kein Mensch in der Lage wäre, die Masse an Daten einfach aufzuarbeiten, zu analysieren und das Richtige daraus abzuleiten. Und deswegen ist für mich das Thema KI, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, das wird natürlich, wie du gerade sagst, dass jeder, der es einmal unfallfrei aussprechen kann, ist auch schon Experte. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man das nicht überhypt, aber es ist für mich schon mehr als ein Trend. Es ist für mich etwas, was wir einsetzen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn eins muss uns auch klar sein, der Wettbewerb nutzt es. Und ich rede jetzt mal vom Wettbewerb außerhalb von Europa. Und wer es selber halt nutzt und ausprobiert und sieht, wie unfassbar schnell Dinge da passieren, ich glaube, wir kennen es alle. Es ist ja manchmal wirklich gruselig, muss ich ja auch sagen, wenn man dann sieht, Mann, das ging jetzt aber wirklich schnell und es kam das raus, was ich erwartet habe. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn wir das einfach so auffassen, dass KI der Akkuschrauber der Datentechnik ist, dann können wir ihn richtig und zielgerichtet einsetzen, nämlich dort, wo er uns maßgeblich beschleunigt. Es würde von uns dreien ja heute auch keiner mehr auf die Ideen kommen, 100 Schrauben von Hand einzudrehen. Wahrscheinlich sind wir nach 10 platt. Also deswegen ist die Analogie auch da für mich ganz, ganz ähnlich. Die Akkuschrauber mit KI, das kann man ähnlich sehen. Es beschleunigt, wir müssen das Tool einsetzen, denn die anderen machen es und das dürfen wir gar nicht zulassen, dass wir da die Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
Sehr schönes Beispiel, schönes Bild. Solange wir schrauben wollen, beim Nageln wird das mit dem Akkuschrauber nur begrenzt oft funktionieren, bis er aufgibt. Hans, du hast bei der Digitalkonferenz eine Vision aufgezeigt und gesagt, eigentlich muss es reichen, eine Fabrik in Form einer Simulation zu planen. Der Rest kann automatisch erfolgen. Müssen wir jetzt alle im Sinne Helmut Schmidts zum Arzt oder werden wir das noch erleben bei vollem Bewusstsein?
Ja, zum Arzt will mich hin und wieder verschiedene Personen schicken. Ja, ich glaube, wenn man sich einfach mal das Ganze durchdenkt, wenn eine Fabrik sehr modular aufgebaut ist, wenn man sie nach Prinzip in der Digitalisierung aufbaut, also mit klaren APIs, also was ja nichts anderes sind als Schnittstellen, wenn man das dann versucht, agentenmäßig aufzubauen, dann kann man ja sehr schnell daraus ableiten, dass er sagt, naja, wenn ich dann vorne starte mit einer Simulation, wo ja alles drin ist, das Verhalten der Anlage, das Verhalten der Geräte, daraus dann simulieren kann, wie sich die Anlage dann wirklich unter Last verhält, dann entstehen da ja eigentlich bereits alle Daten, die ich brauche. Für die nächste Schnittstelle entstehen dann die Daten der Auslegung. Wenn ich mich dann entschieden habe, wie ich es auslegen will und was ich konfiguriere, entstehen die nächsten Datensätze für die Konfiguration, in der Produktion die Produktionsdaten. Und wenn man das immer weiter spielt, dann sieht man, sagt, naja, am Ende sind es ja immer Daten, die entstehen, die ich ja dann immer weitergeben kann, die den digitalen Zwilling ja auch immer weiter vergrößern, denn der digitale Zwilling ist ja jetzt nicht ein Pfeil, also ich sage es immer, weil ich habe das Gefühl, manche glauben, der digitale Zwilling, das ist irgendwie so ein Pfeil, das war's. Nee, der digitale Zwilling ist für mich ja die Summe aller Daten rund um ein Produkt und je nachdem, welchen Zweck es gerade erfüllen soll, will ich simulieren, will ich konfigurieren, will ich es in Betrieb nehmen, sieht der ja immer anders aus. Es ist ja für den jeweiligen Zweck das digitale Abbild. So, wenn ich die jetzt alle, und damit wächst er ja auch, den Betrieb wächst der digitale Zwilling ja immer weiter an, denn er produziert ja Daten. Oder wenn ich was update, dann verändert er sich ja auch wieder. Ist also was Lebendiges. So, und jetzt entsteht ja aber die Kette eigentlich während des ganzen Prozesses. Und wenn man sich jetzt einfach, wie gesagt, durchdenkt, aus der Simulation raus, ist eigentlich der Beginn der Datenkette. Und wenn man das sauber aufgebaut hat, dann kann sich das ja alles automatisch voneinander ableiten. Und deswegen glaube ich schon, dass das vielleicht eine Vision ist, die jetzt nicht sofort umsetzbar ist, weil man natürlich die Kette erst noch aufbauen muss. Ich glaube aber durchaus, dass wir da dichter dran sind, als wir alle selber glauben. Und ich persönlich glaube auch vor allem, dass sie funktionieren kann. Denn auch da lohnt sich wieder der Blick auf den Consumer-Bereich zu werfen. Da wurde das ja vielfach gemacht. Also die großen Plattformökonomisten, die haben ja das gemacht. Die haben ja die gesamte Prozesskette da abgebildet. Wenn man sich überlegt, wie schnell ich heute da Prozesse starten kann, vom Kauf, aber auch der Rückabwicklung, Änderung, ohne dass da noch jemand großartig eingreifen muss. Da sieht man ja schon, dass wenn man das sauber macht, so eine digitale Prozesskette hochgradig automatisiert ablaufen kann. Und wenn wir dann noch sehen, dass wir ja vom handfesten demografischen Problem stehen, müssen wir uns ja irgendwann mal die Frage stellen, haben wir in Zukunft überhaupt noch die Leute mit der notwendigen Expertise, diese digitale Prozesskette da überhaupt von Hand zu bespielen? Man muss sich überlegen, da gibt es einen, der muss das auslegen, simulieren, der gibt es dann weiter an einen, der dann das aufs Produkt herunter dann auslegt. Also welches bei uns jetzt in unserem Fall, welches Drehmoment und welche Drehzahl brauche ich denn und welches Getriebe, welcher Motor kommt da in Frage? Dann gibt es da mehrere Möglichkeiten. Es gibt dann weiter, sagt, naja, wie viel Geld möchtest du denn ausgeben? Was ist dir denn wert, möglichst wenig Varianz zu haben oder möglichst passgenauer Antrieb oder möglichst viel Reserve? Und dann gibt man es weiter an den nächsten, der das dann produziert. Das ist ja, da sind ja so viel in der Kette drin. Und da müssen wir uns ja ernsthaft die Frage stellen, wer soll das in Zukunft noch alles machen? Später gehen wir in die Anlage, der fängt wieder von vorne an. Welche Parameter muss ich eigentlich einstellen? Wo das doch auf der anderen Seite auch durchaus alles automatisiert gehen könnte. Und da glaube ich halt, dass wir schon allein aufgrund der fehlenden Expertise oder überhaupt aufgrund des Fehlens geeigneten Personals in Zukunft ja dazu regelrecht verdammt sind, solche Prozessketten zu digitalisieren und aufzubauen. Und deswegen glaube ich schon, dass das schneller gehen wird als manche andere Dinge in unserer Branche. Unsere Branche ist ja, wenn wir mal ehrlich sind, eher etwas langsam veränderlich. Viele neue Dinge brauchen ja 5, 6, 7 Jahre, bis sie am Markt wirklich so Fuß gefasst haben. Da werden mir jetzt einige Kollegen widersprechen und sagen, nee, das ist nicht so. Ich sage, ja, wir können uns weiter in die Tasche lügen. Wenn wir mal alle zurückgucken, dann war das praktisch bei jedem Produkt so. Und wir kennen ja auch die Prozesse bei uns. Aber es ist halt die Frage, wenn wir die Leute nicht mehr haben, dann wird sich das möglicherweise automatisch beschleunigen müssen, denn sonst haben wir ja gar keine andere Chance mehr, Dinge überhaupt noch zu abzuarbeiten. Und ich weiß von Kunden, die Aufträge schlicht und ergreifend nicht annehmen konnten, weil sie gar nicht mehr das Personal hatten, um die gesamte Kette zu bedienen. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich deswegen zum Arzt gehen muss. Ich halte die Vision für sehr real. Ja, ob ich das noch in meiner so aktiven Laufzeit erreiche oder sehen werde, das weiß ich nicht. Das weiß man am Ende nie. Reale Chance gibt es. Also ich sehe nicht, dass da irgendwie uns technologisch was im Wege steht, wo wir noch 10 Jahre entwickeln müssten. Ich persönlich glaube, dass eigentlich die Technologien und auch wie wir sie einsetzen müssten, grundsätzlich bekannt sind und verfügbar, vielleicht auch nicht alle. An einer Stelle muss man noch machen. Wir müssen es aber halt mal machen. Wir müssen es halt endlich mal aneinander rein und die Kette angehen. Dann glaube ich, ist es auch in 10 Jahren möglich.
Ja, danke schön. Nein, Visionen sind ja auch dafür da, um drüber zu reden und um letztlich auch Denkblockaden aufzubrechen. Hans, in den VDI-Nachrichten habe ich einen Artikel über dich gefunden mit dem Satz: Industrie 4.0 hat zwar zu Modularisierung und Flexibilisierung geführt, aber nicht zur Digitalisierung. Habe ich erstmal gestaunt, denn Industrie 4.0 sollte ja genau Digitalisierung im Bereich der Industrie sein. Was ist für dich der wesentliche Unterschied zwischen Industrie 4.0 und Digitalisierung?
Ja, der Satz war natürlich bewusst als Provokation gedacht. Wir selber, SEW Eurotrive, wir sehen uns ja eher vorn bei Industrie 4.0. Wir haben das ja in unseren Fabriken da sehr intensiv auch selber ausgelebt. Deswegen war das natürlich schon im eigenen Haus eine Provokation, wobei die kennen mich ja, die wussten, wie ich es meine. Ich will aber ehrlich sein, ich war erstaunt, dass es ganz schön lang dauerte, bis das jemand als Provokation auffasste. Und derjenige kam dann zu mir und sagt, also Moment mal, so ist es ja nicht. Industrie 4.0 hat die Digitalisierung sehr wohl im Bauch und vorgesehen. Und er sagt, ja, richtig, hast du recht. Aber wir haben es nicht gemacht. Was wir gemacht haben bei der Industrie 4.0, wir haben flexibilisiert und modularisiert unsere Fabriken wirklich in Module, wir nennen es bei uns Prozessmodule, zerschnitten. Wir haben auch teilweise sogar, bin ich der Meinung, die richtigen Schnittstellen generiert. Aber wir haben halt nicht digitalisiert. Das haben wir nicht gemacht. Und da darf sich jeder wieder selbst in die Tasche lügen. Wie sehr digital wir tatsächlich alles sind, das haben wir ja während der Supply Chain Krise bemerkt. Denn wenn wir ja während der Supply Chain Krise, wo wir ja zum ersten Mal mit Mangel umgehen mussten, da kam das Ganze ja an die Oberfläche. Denn wenn wir voll digital gewesen wären, dann hätten wir alle jederzeit volle Transparenz gehabt über unser Material, über unsere Produkte, wo sie liegen, ob sie noch in unseren eigenen Lagern liegen, wo das Material sich während der Produktion befindet. Wir hätten ohne Probleme Simulationen durchführen können. Wie setzen wir das vorhandene, limitierte Material jetzt bestmöglich ein? Verbaue ich es nur bei High-Runnern? Bediene ich nur A-Kunden? Schaue ich, wie kriege ich die maximale Anzahl an Produkten raus? Oder will ich eben nur die besonders margenträchtigen Produkte produzieren? Und wir haben festgestellt, wir können gar nichts von dem. Wir waren überhaupt nicht in der Lage, von dem auch nur eins zu machen. Und da hat sich eben herausgestellt, wir sind modular und flexibel geworden, aber die richtigen Datenschnittstellen, die richtige Datenhygiene, haben wir alle nicht aufgebaut, haben wir nicht aufgebaut, haben nicht dafür gesorgt, dass wir Datenhygiene haben. Und damit waren wir halt und sind wir bis heute viele auch gar nicht in der Lage, sowas wie agentbasierte Fabriken aufzubauen. Denn das ist nämlich die Grundvoraussetzung. Das ist die Grundvoraussetzung, dass was kann. Und deswegen aus dieser Erfahrung heraus habe ich dann mal eben ganz frech behauptet, gesagt, ja, schon klar, wir sind mit Industrie 4.0 voll digital geworden, nur haben wir es vergessen zu machen. Und das Lustige war, dass der Kollege, der mich dann da aufmerksam machte, hey, das stimmt ja nicht, mir in dem Punkt dann voll und ganz beipflichtig sagt, ja, okay, das stimmt, da ist er bei mir. Wir haben modularisiert, flexibilisiert, was ja auch eine große Leistung war. Deswegen, ich will ja Industrie 4.0 da gar nicht irgendwie da in ein schlechtes Licht rücken. Das ist einer unserer, glaube ich, größten Schritte, die wir gemacht haben seit langem mit Industrie 4.0 zu dieser Modularisierung der Fabriken zu kommen. Also das ist eigentlich ein wahnsinnig großer Schritt. Deswegen sehe ich es auch gar nicht so kritisch an, dass man da vielleicht das Thema Digitalisierung nicht so hinbekommen hat. Man muss ja ehrlicherweise sagen, dass die mit der Digitalisierung, die geht ja jetzt auch mit der IoT-Transformation einher. Das war ja davor gar nicht so weit. Also die IT-Systeme waren ja nicht so, dass wir sie irgendwo im Rahmen einer IT-Transformation an OT-Systeme vernünftig andocken können, müssen wir ja auch ehrlicherweise sagen. Deswegen ist für mich, lasst mich mal so formulieren, der nächste Schritt, um Industrie 4.0 hier zu vollenden, ist, dass wir es halt jetzt auch digital machen.
Hans, wenn wir es dann digital haben, dann kommt als nächstes immer die Frage nach dem bewertbaren Nutzen. Was bietet ihr euren Kunden an bewertbarem Nutzen an, damit die Digitalisierung im Antriebsstrang erstens für sie relevant ist und zweitens auch auf der Kundenseite der Bewertung der betriebswirtschaftlichen Seite standhält?
Also was natürlich ziemlich schnell und ziemlich einfach bewertbar ist, das ist bei uns die vertikale Integration natürlich mit unseren digitalen Kanälen, weil jetzt unsere Produkte Auto in Betrieb genommen werden können. Also da, wo vorher mit dem Tool ran musste, aufwendig die Parameter eingeben und dergleichen. Und letztes Jahr haben wir mal, habe ich mal mit meinen ganzen Führungskräften einen Tag trainiert, habe gesagt, so, jetzt benutzen wir mal ausnahmsweise unsere eigenen Geräte, mal gucken, wie weit wir als Führungskräfte kommen. Da waren wir dann auch alle sehr ja, ernüchtert, will ich mal sagen, dass es auch heute noch relativ viel Zeit bedarf, Antriebe in Betrieb zu nehmen und das, was wir halt bieten durch unsere Digitale Antriebstechnik ist, dass jetzt eigentlich nur ein Stecker reingesteckt werden muss. Die gesamten Daten aus Getriebe, also angefangen Getriebeübersetzung, was ist für ein Motor, welche Spannung, welche Größe, welche Drehzahl, welche Bremse, welcher Geber etc., wird alles automatisch ausgelesen, hochgegeben, Auto in Betrieb genommen. Also da, wo ein gut trainierter Mitarbeiter vor 20 Minuten brauchte, dauert es jetzt noch 10 Sekunden und der Antrieb dreht. Das sind ganz messbare Werte sofort. Damit verbunden haben wir auch die Datenkanäle eben jetzt zur Verfügung gestellt. Das hört sich furchtbar banal an, aber wir können jetzt alle Daten an die Steuerung oder auch an die Edge Processing Unit hochgeben. Also was ist denn verbaut? Wo ist es verbaut? Um dass der sofort ein Abbild hat, welche Produkte hat er denn in seiner Fabrik drin. Das hört sich jetzt zunächst mal banal an. Fakt ist aber, dass bis heute, nachdem eine Anlage installiert ist, irgendjemand womöglich noch mit Papier und Bleistift durch die Anlage geht und aufnimmt, wo denn wirklich was verbaut wurde. Das geht jetzt auf Knopfdruck. Das ist natürlich auch sofort bewertbar. Und die ganzen Daten, die wir für Simulation dergleichen zur Verfügung stellen, die sind natürlich auch sofort verwertbar. Was, glaube ich, schon noch ein bisschen eine Herausforderung werden wird, wie es immer ist, wenn es in die horizontale Prozesskette geht, weil an der horizontalen Prozesskette ja ganz viele Fraktionen beteiligt sind. Also sind wir beteiligt, die OEMs beteiligt und der Endkunde beteiligt. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da wird es dann etwas schwieriger, darzulegen, was denn tatsächlich der Wertvorteil ist. Ich will aber ehrlich sein, da bin ich ganz gelassen. Denn jetzt bin ich wieder beim Thema Demografie. Den Wertvorteil werden wir ganz schnell feststellen, wenn nämlich bloß noch einer statt fünf Leute zur Verfügung stehen, die das machen müssen. Und er es eben mit moderner Technik hinbekommt, und mit alter Technik nicht hinbekommt, dann ist der Wertvorteil nach 2 Minuten jedem transparent. Und das merken wir auch schon. Es ist ja ganz einfach, die Leute in Zukunft werden weniger Leute mehr Komplexität handhaben können. Da bin ich wirklich vollkommen stressbefreit. Das wird sich automatisch ergeben. Die Diskussionen werden wir gar nicht führen müssen. Die Diskussionen, wo der Wertvorteil in der horizontalen Prozesskette liegt, werden sich zwangsläufig ergeben. Wenn man das mal misst, tatsächlich, dann wird man sich wundern, wie viel Zeit und Aufwand in der Kette eigentlich drinsteckt und wie viel Geld wir dabei verlieren, alle gemeinsam. Wir lassen jetzt gerade Masterarbeit machen, wo wir mal jungen Kollegen das mal im Rahmen seiner Arbeit auch versuchen, monetär darzustellen, wo an welcher Stelle, in welchem Schritt eigentlich wie viel Geld verbraucht wird. Und so, wenn man im ersten Blick schon mal drauf schaut, dann sagt man ja, das ist riesengroß, wenn man es bei unseren Produkten nimmt. Der Prozess davor, der ist nahezu teurer als das Produkt selbst. Und deswegen wird sich darüber, glaube ich, sehr schnell die Erkenntnis geben. Das sind die 2 Schritte in der digitalen Einordnung. Ich bleibe wieder beim Drucker. Ob ich halt Drucker nach 5 Minuten im System habe oder nach 2 Tagen. Ist selbst erklärt, wo der Wertvorteil liegt, das haben wir gemacht. Und in der horizontalen Prozesskette wird es etwas mehr Überzeugungskraft bedürfen, weil da einfach mehr Parteien drin sind. Und da behauptet natürlich jeder erstmal von sich, er ist super effizient, bis er es dann macht und merkt, er ist es halt beinahe. Aber der Weg ist für mich unaufhaltsam und wir müssen halt vor allem aufpassen, wir wissen ja, es gibt neue Wettbewerber. USA will wieder selbst Fabriken bauen können. Das merken wir ja auch im Verhalten unserer Kunden oder auch Wettbewerber in den USA. Die sind natürlich stark in Sachen datengetriebene Dienste und Software. Und die schielen ja ganz stark auf dieses Thema. Wir kennen ja das Thema mit Software Defined Factory, wo ich ja auch überzeugter Anhänger bin dieses Konzeptes. Wir wissen, dass China die Nummer 1 werden will im Anlagen- und Maschinenbau. 2025 war, glaube ich, so eine erste Zwischenstation, wo sie sich ein Ziel gegeben haben, dass sie mit dabei sein wollen. Und 2030 wollen sie, glaube ich, endgültig die Nummer 1 sein. Und wer in China war, der weiß, wie digital die unterwegs sind. Und ich sage halt, wenn der Erste mit so einem Produkt auf den Markt kommt, das von vorn, also meine Vision folgend, von vorn simuliert werden kann und die restlichen Prozesse nahezu automatisiert ablaufen, der hat halt einen gigantischen Wettbewerbsvorteil. Der baut halt Anlagen in der Hälfte der Zeit oder 60% der Zeit. Deswegen wird sich das alles ganz schnell selbst regulieren. müssen uns immer nur anschauen, wie es im Konsumerbereich läuft. Das ist meines Erachtens fast komplett übertragbar auf die Industrie. Und das ist das Verrückte. Wir sind lauter Ingenieure, hier drei sitzen drei zusammen. Wir nehmen aber unsere Produkte noch wie vor 20 Jahren in Betrieb. Eigentlich eine Schande, dürfen wir gar nicht laut sagen.
Wir lassen es trotzdem in der Aufzeichnung drin, Hans. Ich finde es auch gut, wenn das mal auf den Punkt so gebracht wird. Du sprachst eben die horizontale Prozesskette nochmal an. Da sind ja häufig auch andere Spieler beteiligt, andere Unternehmen und auch Steuerungshersteller, Sensorhersteller und so weiter. Warum oder was tut ihr für die Kooperation mit diesen anderen Herstellern, anderen Dienstleistern in der Kette? Warum ist euch da die Zusammenarbeit so wichtig?
Also die Zusammenarbeit ist für uns wichtig aus zweierlei Gründen. Also erstmal funktioniert die wirklich optimale Bedienung der horizontalen Prozesskette halt nur, wenn alle mitspielen, weil das kann ja in der Regel gar nicht alles von einem kommen. Also wir machen kein Simulationstool, das wäre auch völlig irrsinnig, wenn wir ein Simulationstool machen würden, weil jede Branche ja auch andere Simulationstools haben. Also suchen wir natürlich mit solchen Kooperationen. Dann ist das nächste Thema, in der horizontalen Prozesskette etablieren sie natürlich auch digitale Ökosysteme. Ich rede da ungern von Plattform, weil Plattform ist für mich eher sowas wie eine Marktplattform, wo was gekauft wird und verkauft wird. Ich rede von digitalen Ökosystemen, so wie jetzt Apple oder Google oder was auch immer, wo Schnittstellen klar sind, aufeinander abgestimmt sind und wo dann alle dran partizipieren können. Und nachdem eben in so einer horizontalen Prozesskette, die ja dann in Zukunft nicht nur sich auf der Automatisierungsebene abspielt, sondern ja auch ganz stark dann an die IT-Welt in der Fabrik angebunden wird, sind da halt viele, viele Mitspieler drin. Simulation, ERP, MRP-Systemehersteller, Automatisierungshersteller. Und das kann niemand mehr allein. Deswegen sind wir gut beraten, das zusammenzumachen, sich aufeinander abzustimmen über Schnittstellen. Das ist natürlich nicht etwas, was wir jetzt in Europa so sonderlich gewöhnt sind, weil wir natürlich schon versucht haben, uns da immer abzugrenzen voneinander. Ich glaube, da müssen wir auch alle über unseren Schatten springen und sagen, nee, ich will in so einem digitalen Ökosystem einer bestimmten Schnittstelle den Kunden das Bestmögliche bieten und das andere sollen die anderen bieten, die darauf spezialisiert sind. Deswegen glaube ich, ist in der Welt der Digitalisierung Kooperation und Kollaboration einer der entscheidenden Punkte, zu dem man bereit sein muss. Es wurde bei uns auch sehr intensiv diskutiert. Wir haben uns letztes Jahr dann entschieden, zum Beispiel kein eigenes digitales Ökosystem auf den Markt zu bringen. Und sagen, nee, wir formulieren eine Strategie, die wir nennen Best in Digital Integration, also Drive Supplier, Best in Digital Integration, wo wir sagen, wir haben jetzt nicht den Anspruch, noch ein digitales Ökosystem auf den Markt zu bringen. Wir adaptieren uns an das, was der Kunde uns vorgibt. Denn man muss, glaube ich, aufpassen, das spüren wir bei vielen Kunden, die haben natürlich schon ein Stück weit die Angst, dass sie, wenn sie mal im digitalen System, Ökosystem drin sind, da auch dann, ich nenne es mal ganz salopp, gefangen sind, um nicht zu sagen, eine große Abhängigkeit haben. Deswegen will ja auch jeder selbst entscheiden, naja, auf welchen Cloud-Provider greife ich denn zu? Gehe ich da auf einen der großen oder baue ich auch meinen eigenen Cloud-Dienst auf? Auf welche KI-Algorithmen will ich zurückgreifen? Ich glaube da persönlich auch nicht, dass wir weltweit da überall ein einheitliches Bild haben werden. Auf welche Cyber-Security-Mechanismen greife ich da zurück? Auch da glaube ich nicht, dass wir ein einheitliches Bild haben werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in den USA KI-Algorithmen wie von DeepSeek oder Cyber-Security-Algorithmen aus China zum Einsatz kommen und umgekehrt. Also muss man ja im Rahmen der Digitalisierung sich sowieso da überlegen, wie und wo will ich agieren, wie und wo muss ich mich andocken, will ich mich andocken. Und dann haben wir eben uns dafür entschieden, wir wollen von der Motion Control abwärts ein komplettes System haben, das voll aufeinander abgestimmt ist, das sich einfach in digitale Ökosysteme adaptieren lässt. Und mit den Ökosystemanbietern kooperieren wir dann. Mit denen, die die Tools dazu bieten, kooperieren wir. Also wir haben ja auf der letzten SBS in Nürnberg die Kooperation mit Software Defined Automation da verkündet, deren Tool wir da auch als Brandlabel einsetzen. Wir kooperieren mit der Firma TTTech Digital auf ihrem System Ubiq. Wir waren bei Bosch Rexroth auf dem Stand auf deren Control-X-Plattform und haben uns da angedockt. Und ich finde das alles unheimlich wichtig und zielgerichtet. Denn wenn wir es schaffen, das wäre jetzt so eine andere Vision, wenn wir es schaffen, uns in Europa als digitale Alternative zu den anderen Großen zu etablieren, aber in einer Form, dass keiner in eine Abhängigkeit gerät, sondern dass sich die Endkunden aussuchen können, auf welcher Cloud-Plattform wollen sie es haben, welche Simulationstools setzen sie ein, wie ist die Anbindung an MRP, ERP-Systeme. Wenn das gelingt, dass man die Vorteile eines digitalen Ökosystems anbieten kann, bei gleichzeitiger Wahlfreiheit der verschiedenen Elemente, die so eine horizontale Prozesskette hat. Vielleicht auch verbunden mit dem Versprechen hoher Datensicherheit und Integrität der Daten. Glaube ich, kann das als großer Wettbewerbsvorteil und Unterschied in der Welt dienen und wir uns in Europa da hervorragend drüber platzieren. Denn wir werden ja unseren Platz finden müssen in der weltweiten Weltwirtschaftsordnung mit den großen Schwergewichten China und USA. Und es wird dann eben nur funktionieren, wenn wir alle da etwas über unseren Schatten springen und sagen, lasst uns mal kooperieren und kollaborieren, wo es gut ist und da, wo wir es nicht müssen, stehen wir in Wettbewerb, da finden wir alle unsere Nische. Und das wollen wir vorleben und das machen wir und wir haben da auch keine Angst vor Wettbewerb, vor dem ja dann viele haben. Wie könnt ihr jetzt gemeinsam mit anderen Firmen, die ähnliche Produkte haben, auf so einem, in so einem digitalen Ökosystem auftauchen? Dann habe ich gesagt, ja, wir müssen uns ja nicht verstecken mit dem, was wir haben, mit den Produkten. Aber der Kunde ist jetzt in einem digitalen Ökosystem, ohne sich in Abhängigkeit begeben zu müssen. Das ist für mich der Schlüssel. Vorteile eines digitalen Ökosystems anbieten zu können, ohne den Kunden in Abhängigkeit zu bringen. Und wer das schafft, ist vorn mit dabei, behaupte ich.
Ja, das leuchtet sehr ein. Hans, vielleicht kurz, das Stichwort Verwaltungsschale, AAS, ist noch gar nicht gefallen. Da bin ich ja ein Anhänger von. Ist das eine gute Technik, die letztlich vorausgesetzt ist bei digitalen Ökosystemen oder ist das kritisch?
Kritisch in keinem Fall, um Gottes Willen. Also ich bin ebenso großer Anhänger der AAS und ich würde mir mal wünschen, wenn wir aufhören, noch die letzten 2% irgendwo zu diskutieren, wie man wo was besser machen könnte. Ich kann immer diskutieren, ob die AAS jetzt das Nonplusultra ist oder nicht. Da kommt bei mir aber zu sehr der Pragmatiker in mir hoch. Mich nervt da auch mittlerweile, will ich ganz offen sein, die akademische, ich nenne es jetzt mal bewusst, Klugscheißerei. Ich glaube, die AAS bringt alles hervorragend mit, was wir brauchen, um genau so ein Ökosystem offen aufbauen zu können. Wir müssen auch nicht weiter forschen, wir müssen auch nichts weiter definieren. Wir haben mit dem Rami-Modell alles hervorragend geschaffen, das AAS-Modell, auch mit dem digitalen Produktpass. Wir stehen uns mal wieder bloß in bester Manier selbst im Weg, weil wir sagen, uns fehlen noch die letzten 2%. Wenn wir die nicht ausdekliniert haben und ausdefiniert haben, wird es nichts. Also lassen wir es besser bleiben. In der Zwischenzeit lassen wir uns links und rechts überholen, die alle nur mit 80% losmarschieren. Und deswegen sagen Leute, lasst uns jetzt echt wirklich einfach aufhören zu diskutieren. Macht's. Wir setzen es bei uns um. Wir haben das auch schon an verschiedenen Stellen recht weit getrieben. Wir sind um Gottes Willen noch nicht fertig, aber wir sind ganz klar committed zu AAS. Ich sage aber auch ganz ehrlich, wenn jetzt jemand anderer glaubt, er will es anders machen, zum Beispiel mit OP2 AFX und dadurch die Beschreibungsmodelle machen, ich diskutiere mit denen nicht mehr. Ja, meine Güte, dann bedienen wir die halt irgendwann, wenn man draufkommt, dass das vielleicht nicht der ganz goldene Ansatz ist, nach meinem Dafürhalten. Aber da will ich jetzt auch nicht der Klugscheißer sein. Ich persönlich glaube, dass die AAS der richtige Ansatz ist, weil er die Semantik bedient. Wir hatten mal bei uns selber ein Forschungsprojekt, wo wir mal selber überlegt haben oder angeschaut haben, wie ist es bei uns mit unseren Daten? Wir haben dann jetzt auch nicht sehr wissenschaftlich beschrieben, aber am Ende kam raus, wir haben kein Datenproblem, wir haben Semantikproblem. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptkern, den wir immer haben. Und da glaube ich halt, dass die AAS, die bedient die Semantik und löst damit das Kernproblem. Und der die Daten erzeugt, der muss dann schauen, dass er auch die Semantik bedient und nicht umgekehrt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass uns da mit der Verwaltungsschale, mit der AAS was Gutes gelungen ist. Man kann Dinge immer besser machen, man kann sich aber auch gnadenlos verfranzen und was nie zu Ende bekommt, das kann man auch. Ich bin eher da der Pragmatiker, der sagt, lasst uns jetzt einfach machen. Und sollten wir irgendwann mal auf dem Weg merken, dass da was nicht passt, ist es nicht verboten, Dinge dann auch zu verbessern.
Hans, lass uns gemeinsam für zwei Fragen mal die Perspektive wechseln. Weg von Technik, Technologie, Betriebswirtschaft hin zu Gesellschaft und persönlichen Aspekten. Wie zufrieden bist du denn mit der Umsetzungsgeschwindigkeit der Digitalisierung in Deutschland und Europa? Und vielleicht Bezug nehmend auf das, was du vorher gesagt hast, sind wir ein bisschen gespaltene Persönlichkeiten und agieren im Privaten völlig anders als im geschäftlichen Umfeld?
Also letzteres definitiv, ja. Da sind wir wirklich gespaltene Persönlichkeiten. Wobei, lass es mich mal anders formulieren. Ich war neulich bei uns im Nachbardorf, also da wohne ich selbst, da gibt es eine schöne Einrichtung, die nennt sich TechSpace. Das ist von einer ortsansässigen Unternehmerfamilie, die will junge Menschen zur Technik bringen, vor allem zur Digitalisierung. Und da ist ein Satz gefallen, ich sage, ich glaube, das ist exakt unser Problem. Wir sind heute alle sehr gerne Digitalkonsumenten, aber wir wollen keine Digitalproduzenten sein. Und das ist vielleicht diese Schizophrenie oder diese gespaltene Persönlichkeit in uns. Also wir konsumieren es gerne, aber wir wollen es irgendwie nicht produzieren. Und deswegen können wir nicht zufrieden sein mit der Digitalisierung, wie sie bei uns stattfindet. Wir haben, ich glaube, noch nicht verstanden, dass darin einfach der wesentliche Kern der nächsten Schritte in Sachen Dinge der Produktivitätssteigerung ist. Ich glaube immer noch, wir glauben, das ist so Spielerei, so wie ein Smartphone ja irgendwie immer noch für uns Spielerei ist. Nein, das Smartphone ist längst zum täglichen Mittel unserer eigenen Produktivitätssteigerung geworden. Ich kann mittlerweile allein mit dem Smartphone das Haus verlassen, ich kann meine Haustür wieder aufmachen, ich kann mein Auto öffnen, ich kann sogar starten und damit fahren, ich kann bezahlen, ich kann kommunizieren, ich kann alles. Das hat meine Produktivität kolossal gesteigert. Wir müssen das jetzt endlich mal auf die Industrie übertragen. Sagt Leute, wir reden hier über ein kolossales Instrument und damit die KI nochmal um einen Turbobeschleuniger, um produktiver zu werden. Und wir werden produktiver werden müssen, sonst verlieren wir nämlich massiv an Wettbewerbsfähigkeit. Denn die anderen tun's. Und deswegen können wir nicht damit zufrieden sein. Ich glaube, wir haben noch nicht verstanden, dass die Digitalisierung mehr als nur irgendein fancy thing ist, das man haben muss und auf dem Smartphone ist. Nein, es ist der Schlüssel, um überhaupt noch wettbewerbsfähig sein zu können, weil dort die Produktivitätssteigerung herkommt in den Prozessen. Und wenn wir es nicht machen, dann werden wir auch nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Und wenn wir aus dieser Sichtweise drauf schauen, ja, dann können wir überhaupt nicht zufrieden sein. Wir haben immer noch nicht flächendeckend Glasfaser verlegt. 5G, habe auf dem Papier. Aber das erste Mal, wo ich es nutzen konnte, war halt leider in der Schweiz in einem Skigebiet irgendwo auf 2000 Meter Höhe. Weiß es auch nicht, warum die das da hinkriegen, aber wir nicht. Und wir haben auch noch nicht das Bewusstsein, das stört mich eigentlich mit am meisten, wir haben noch nicht das Bewusstsein der Notwendigkeit. Und deswegen, glaube ich, können wir nicht zufrieden sein. Wir sind, und das wird, aus dem Grund gefiel mir das Bild auch ganz gut, wir sind herrliche Digitalkonsumenten. Da sind wir super drin, da sind wir Weltmeister drin. Aber wir vergessen, dass zum Digitalkonsument auch ein Digitalproduzent gehört. Jetzt müssen wir das nicht nur im Superbereich sein. Das war noch nie so sonderlich die Stärke von Deutschland und Europa. Aber Himmel nochmal, wir sind immer noch Weltmarktführer in Sachen Automatisierungstechnik. Vielleicht haben wir uns nach neuesten Zahlen China schon ein bisschen überholt. Kann sein, aber wir sind auf jeden Fall noch weit vorn dabei. Also wir haben ja was zu verteidigen. Und ich glaube, wir können das verteidigen und müssen das verteidigen, weil sonst geht uns eine weitere Kernbranche flöten. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Gehen wir noch eins tiefer in die persönliche Perspektive. Was motiviert dich, jeden Morgen mit viel Energie an die Arbeit zu fahren, Antriebstechnik zu gestalten und so weit über die Mechanik hinauszudenken?
Ja, gute Frage. gut, also erstmal bin ich natürlich in dem, was ich mache, Überzeugungstäter. Das, was ich mache, mache ich mit Freude, mache ich mit Leidenschaft. Ich bin Ingenieur geworden, weil ich Ingenieur werden wollte und nicht, weil ich glaubte, dass ich dann gute Aussichtschancen auf den Job habe. Nee, ich wollte es immer werden. Da liegt meine volle Leidenschaft drin. Ich mag es, Dinge voranzubringen. Und ich habe schon immer versucht, es wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt, Dinge vielleicht ein bisschen in einem größeren Kontext zu sehen. Dass ich wollte immer verstehen, warum passieren bestimmte Dinge. Und das geht natürlich dann über die Technik hinaus. Da kommt man irgendwann drauf und sagt, ha, das ist nicht auf die Technik beschränkt. Und sowas macht mir einfach unheimlich Spaß. Es macht mir natürlich auch Spaß, hier mit meinen ganzen Teams das voranzutreiben. Da kommt ja unfassbar viel Inspiration von den Leuten, auch von den jungen Leuten. Ja, last but not least ist es natürlich auch, ja, Verantwortungsbewusstsein, das mir meine Eltern beigebracht haben, dass wir halt auch alle Verantwortung tragen und tragen müssen. Und wenn man in bestimmte Positionen kommt, wie ich es nun mal bin, ist die Verantwortung halt auch einfach höher. Wir leben hier alle in Europa und Deutschland. Und wenn wir hier ein gutes Leben haben wollen, dann müssen wir auch alle dazu beitragen, dass das so bleibt. Und dann sehe ich das halt auch als Verpflichtung an, Dinge voranzutreiben und Überzeugungen, die ich habe, von denen ich glaube, dass sie richtig sind, die ich natürlich auch hinterfrage, immer in vielen Gesprächen. Aber wenn ich dann zur Überzeugung gekommen bin, ja, das ist der richtige Weg, dann auch dafür zu kämpfen und es anzutreiben. Ja Gott, und dann wurde mir dann auch über, ich glaube, die DNA meiner Mutter einfach in die Wiege gelegt, ein gewisser Hang zur Unruhe und Umtriebigkeit, weil das war meine liebe Mutter auch, die war immer unheimlich umtriebig und hat auch nie Ruhe gegeben, immer Dinge gemacht. Ja, ich glaube, das steckt auch ein bisschen in mir drin. Daher kommt sicherlich auch, gehört alles zusammen.
Ich würde mal sagen, da sind wir alle drei aus einem ähnlichen Holz geschnitzt. Wir wären auch, Kurt und ich, wären heute nicht hier, wenn es uns nicht persönlich brennen würde, Thema Automatisierung voranzutreiben. Sehr schön. Hans, du hast gesagt, Verantwortung tragen. Jetzt käme eine gute Fee und würde sagen, lieber Hans, ich könnte dir helfen. Du hast drei Wünsche frei. Was würdest du dir von der Fee wünschen für deinen Job, für die Branche? Für alles, was wir angesprochen haben.
Also, für die Branche würde ich mir wünschen, dass wir aufhören zu diskutieren und es tun. Wir haben alles. Ich glaube, es wurde unheimlich viel Vorarbeit geleistet die letzten Jahre. Wir müssen jetzt einfach den Mut finden, es zu tun. Wir sind eben sehr hardwareorientiert unterwegs in Europa. Es war natürlich auch unser Vorteil. Da ist unsere DNA. Da waren wir alle erfolgreich. Ich würde mir jetzt wünschen, wenn wir zur Erkenntnis kommen, Leute, wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen, wenn wir digital werden wollen, weil das unsere Rettung ist, dann müssen wir von Dinge anfangen, von der Software her zu denken. Einfach diesen Mut zu haben, dass das nicht irgendein Hype ist, sondern dass es das eine Notwendigkeit ist. Und da wirklich über die Hürde drüber zu springen, sagen, Leute, die Hardware hat uns jetzt wirklich über viele Jahrzehnte ja viel Erfolg gebracht und viel Geld in unsere Kassen gespült, aber wir müssen jetzt einfach wagen, den nächsten Schritt zu gehen und zu erkennen, dass die nächste Wertsteigerung woanders sind. Und das treibt mich schon sehr um, weil ich glaube, da müssen wir noch viele anschieben, zu dieser Erkenntnis zu kommen und den Mut zu haben. Der zweite Punkt, den ich mir auch wünschen würde, ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl, dass wir so zumindest punktuell in manchen Gruppen so in der Game-Over-Stimmung ist, sind. So nach dem Motto, ergeben wir uns gleich, wir haben eh keine Chance mehr. Ich sag bei mir im Team immer so, Jungs, Game Over ist, wenn ich sag, und ich sag's nicht. da wünsche ich mir, sagen, Leute, lass mal wieder ein bisschen mehr Optimismus aufkommen. Es ist doch, wir haben doch so viel Fähigkeiten, wir haben so viele gute Leute, wir haben so viel Technologie. Jetzt lasst uns einfach mutig vorangehen, es tun. Und so Aussagen wie, das holen wir nie mehr auf, das kann ich gar nichts anfangen. Ich sage, ja, wer so denkt, der holt auch nichts auf. Nur wenn das gelten würde, dann könnte China ja gar nicht da stehen, wo sie heute steht. Also sagt der Leute, aufhören, einfach machen, rangehen, mutig sein und es tun. Und ja, der dritte Wunsch ist natürlich, dass wir in der Gesamtgesellschaft vielleicht wieder bisschen aufwachen und sagen, wir hatten jetzt sicherlich 2-3 gute wirtschaftliche Jahrzehnte, wir haben alle gut verdient, Deutschland hat gut verdient, die deutsche Industrie hat gut verdient, das war aber auch viel im Ausland. Zu glauben, dass das dauerhaft so bleiben kann, ich glaube, ist naiv. Aber auch da gilt, das heißt ja nicht, dass jetzt das Spiel rum ist, sondern wir sagen, okay, wir müssen halt jetzt einen neuen Weg finden. Da müssen wir mutig sein oder müssen wir vor allem mal wieder Enthusiasmus für Innovation, für Neues haben und nicht überall die Gefahren sehen. Für manche ist das Leben schon gefährlich, wenn sie morgens aufwachen und aus dem Bett aussteigen. Aber so kommen wir halt nicht weiter, sondern sagt, Leute, jetzt kommt voran, mutig voran. Es gibt immer eine Chance. Wenn ich sie ergreife, dann kann ich es auch schaffen. Das ist keine Garantie, aber andersherum ist die einzige Garantie, dass ich wirklich irgendwann weg bin. Und da wünsche ich mir, dass wir mal wieder mehr diesen Spirit, diesen Enthusiasmus, auch den Enthusiasmus für Innovation, dass es etwas Gutes ist, dass wir schon immer davon gelebt haben, dass wir dadurch gut gelebt haben und wohlhabend geworden sind, dass wir das einfach wieder erkennen und vor allem auch schon den jungen Menschen, den Kindern, den Jugendlichen beibringen, die Werte wieder vermitteln, sagen, Leute, da liegen unsere Vorteile, da lagen schon immer die Werte, die wir in die Welt tragen konnten und damit auch den Wohlstand unseres Landes und unserer Gesellschaft erreicht haben. Und da wünsche ich mir auch, dass dieser Spirit wieder mehr kommt, dass da einfach wieder Aufbruch da ist.
Die drei Punkte passen ja auch gut zueinander. Nicht diskutieren, sondern machen, nicht aufgeben und an dem Besseren arbeiten. Hans, wir haben ganz viele Punkte besprochen, ist ja auch schon relativ lang geworden. Gibt es noch Punkte, die fehlen, wo du sagst, da hätte ich noch eine Antwort auf eine Frage, die mir fehlt?
Wir sind natürlich schon, also ich hasse den Begriff Zeitenwende natürlich, aber ich sehe uns schon an einem Wendepunkt, wo wir sagen, wir haben Dinge, wo wir gemeinsam rangehen müssen. Wir haben jetzt viel über Digitalisierung gesprochen. Zur Digitalisierung gehört aber auch irgendwann nach wie vor für mich das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ja auch immer wieder von dem Thema Twin Transformation gesprochen, also digital und nachhaltig. Auch wenn es jetzt im Moment gerade ein bisschen, sagen wir, nicht ganz oben auf der Agenda liegt, ist das schon der zweite Punkt, wo ich glaube, den dürfen wir einfach nicht aus den Augen verlieren. Ich hielt schon die Begriffspaarung der Twin Transformation für sehr glücklich, digital und nachhaltig. Wir haben in Europa wenig Rohstoffe, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, für mich ist Nachhaltigkeit nicht nur CO2-Reduktion, sondern Nachhaltigkeit ist auch ein nachhaltiger Einsatz unserer Ressourcen, und zwar im weitesten Sinne. Und das ist eigentlich der Punkt, wir müssen aufpassen, dass wir das jetzt nicht völlig aus den Augen verlieren. Ich glaube, das ist im Moment ein bisschen aus den Augen verloren aufgrund der weltpolitischen Situation. Aber das ist der andere Part. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu einseitig fokussiert wieder sind, sondern für mich gilt schon nach wie vor diese beiden Schwerpunkte, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, sicherlich alles mit Augenmaß, dass wir es auch wirtschaftlich stemmen können. Aber es wäre meines Erachtens jetzt ein Fehler, das nur aufgrund der aktuellen politischen Situation irgendwie aus den Augen zu verlieren. Deswegen ist das für mich so der Wunsch, Leute, wir müssen schon beides verfolgen. Das eine ganz stark, Digitalisierung, weil es uns die Wettbewerbsfähigkeit sichert. Nachhaltigkeit im doppelten Sinne, um einfach CO2-neutral zu werden, weil das müssen wir müssen das werden, weil sonst werden wir irgendwann die Folgen gar nicht mehr bezahlen können. Und das zweite ist auch immer noch aus meiner Sicht eine Region, ein Kontinent, der wenig Rohstoffe hat, sollte smart genug sein, etwas weiterzudenken, wie man Rohstoffe noch anders denken kann. Und Rohstoffe in einem Produkt sind für mich auch Rohstoffe. Ich muss nicht immer in der Erde buddeln, um an Rohstoff zu kommen, wenn der Rohstoff eigentlich andersweitig in Produkten gebunden ist. Und das ist mein Wunsch, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, auch wenn es im Moment nicht unbedingt das Top-Thema ist.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Ich formuliere es in drei kurzen Sätzen. Seid digital, seid nachhaltig und vor allem seid mutig. Nichts ist vorbei. Wenn wir alles richtig machen, dann können wir sehr wohl wettbewerbsfähig sein und mitspielen. Und wenn wir das beherzigen, dann werden wir auch in 20 Jahren oder 10 Jahren oder wann auch immer wieder so einen Podcast machen können, blicken zurück und sagen, wir haben wohl vieles richtig gemacht, wir sind noch im Rennen, wir sind noch wettbewerbsfähig, wir sind noch dabei, alles gut gelaufen.
Vielen Dank, Hans. Dann planen wir den schon mal ein im Kalender in 10 Jahren, um den Review gemeinsam zu veranstalten. Schön, dass du heute bei uns warst.
Vielen Dank.
Schön, dass euch diese Folge bis zum Schluss fasziniert hat. Uns hat es Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.